Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Unternehmen Zukunft, der Podcast der IHK Bonn-Rhein-Sieg. Mit Experteninterviews, Informationen und Tipps zu Themen aus Wirtschaft und Politik.
Die Apotheken sind ein wichtiger Pfeiler unseres Gesundheitssystems. Vor 20 Jahren gab es in Deutschland noch rund 21.500 Apotheken. Im März dieses Jahres fiel die Zahl erstmals auf unter 18.000. In den Medien ist schon vom Apothekensterben die Rede. Die Gründe sind vielschichtig. Bürokratie und Arbeitsbelastung nehmen immer weiter zu, während die Vergütung bei steigenden Kosten seit Jahren dahinschmilzt. Apothekerinnen und Apotheker geben auf, weil der verlässliche Betrieb ihrer Apotheke für sie wirtschaftlich nicht mehr tragfähig ist. Zugleich mangelt es an interessierten Nachfolgerinnen und Nachfolgern. Und dann sind da noch die eklatanten Lieferengpässe bei wichtigen Medikamenten, etwa Antibiotika. Andererseits, viele Apotheken wandeln sich in moderne Gesundheitszentren, investieren in Digitalisierung und dürfen ab diesem Herbst sogar erstmals gegen Grippe und Corona impfen. Wie steht es also um die Apotheke? Darüber spreche ich mit Dr. Katharina Freischlatt. Ihr gehören die Adelheides-Apotheke in Bonn-Pützchen und die Universum-Apotheke in der Bonner Innenstadt mit zusammen 23 Beschäftigten. Zudem engagiert sich die Pharmazeutin im Apothekerverband Nordrhein, der die wirtschaftlichen Interessen von über 2000 Apotheken in den Regierungsbezirken Düsseldorf und Köln vertritt. Ich bin Lothar Schmitz und arbeite als Wirtschaftsjournalist in Bonn. Guten Morgen, Frau Freischlatt.
Guten Morgen, Herr Schmitz.
Frau Freischlatt, wann waren Sie eigentlich zuletzt krank und auf ein Medikament aus einer Apotheke angewiesen?
Zum Glück braucht meine Familie und ich die letzte Zeit keine Medikamente, die ich nicht in meiner Hausapotheke zu Hause hatte. Toi, toi, toi. Aber aus dem Freundeskreis werde ich natürlich oft von Eltern angesprochen, ob ich bestimmte Medikamente wie zum Beispiel Antibiotikasäfte, Asthmasprays etc. vorrätig habe oder besorgen kann.
Und, können Sie?
Na, zurzeit fehlen uns mehrere tausend Medikamente quer durch alle Wirkstoffgruppen. Damit sind täglich 1,5 Millionen Patienten bundesweit von Medikamentenengpässen betroffen. Das ist für uns und unsere Teams natürlich ein sehr großer Aufwand. Wir kämpfen täglich gegen die Engpässe und versuchen, niemanden unversorgt zu lassen. Von daher ist es zurzeit für die Patienten immer eine gute Nachricht, wenn wir das Medikament zwar nicht vorrätig haben, aber bestellen können.
Okay, logistisch ist das ja eine bemerkenswerte Sache. Apotheken haben in normalen Zeiten, habe ich von Ihnen gelernt, bis zu 20.000 Arzneimittel auf Lager und können in der Regel binnen weniger Stunden, schneller als jeder Versandhandel, die Menschen versorgen.
Genau, der pharmazeutische Großhandel beliefert die Apotheken mindestens dreimal pro Tag. Wir hier in Pützchen werden sogar viermal täglich angefahren. Es gibt für jede Fahrt feste Bestellzeiten, sodass unsere Patienten und Patientinnen nie lange auf ihre Medikamente warten müssen.
Wenn wir gerade dabei sind, Frau Freischlatt, vielleicht werfen wir zu Beginn mal kurz einen Blick hinter die Kulissen einer Apotheke. Wie genau arbeiten Sie eigentlich und wie verdient eine Apotheke Geld?
Also der Großteil unseres Sortiments sind die verschreibungspflichtigen Medikamente. Ich würde mal schätzen, dass so im Durchschnitt 70-80% des täglichen Geschäfts über die Rezepte laufen. Den Verkaufspreis bestimmt in allen diesen Fällen die Arzneimittelpreisverordnung. Da gilt also eine Preisbindung. Das heißt, egal in welche Apotheke man in Deutschland geht, das Arzneimittel kostet überall das Gleiche.
Und wie ist es mit dem übrigen Geschäft?
Das übrige Geschäft machen die Apotheken mit nicht verschreibungspflichtigen Produkten. Die unterteilen sich dann wiederum in apothekenpflichtige Medikamente, zum Beispiel Aspirin, und das nicht apothekenpflichtige Sortiment wie Kosmetik oder Lutschpastillen. Dieser Teil des Sortiments können wir als Apotheken frei kalkulieren.
Aber dann gibt es doch auch noch die Medikamente, die Sie selbst herstellen, oder?
Ja, genau. Jede Apotheke in Deutschland hat eine Rezeptur, in der hauptsächlich Salben und Cremes hergestellt werden. Das ist jetzt aber nicht so ein relevanter Umsatzbringer. Ich würde jetzt mal schätzen, dass in unseren beiden Apotheken so 10 bis 15 Rezepturen pro Woche anfallen.
Ändert sich das denn in den Zeiten der Lieferengpässe?
Also jetzt gerade in den Zeiten der Lieferengpässe mit Medikamenten für Kinder war es zum Beispiel so, dass gerade die Fiebersäfte aus den Apothekenrezepturen für die Eltern die letzte Rettung waren, weil die Apotheken die einzigen waren, die es noch produzieren konnten. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie es im Winter sich wieder verhält. Aber natürlich ist die Herstellung für uns im Labor auch sehr anspruchsvoll, kosten- und personalaufwendig. Je nachdem werden in Apotheken sogar auch Augentropfen oder Kapseln hergestellt und spezialisierte Apotheken stellen auch Medikamente für die Krebstherapie her.
Okay, das ist natürlich eine beeindruckende Vielfalt. Nun haben Sie gerade das Thema Kosten angesprochen, natürlich ein sehr wichtiges Thema. Die waren ja übrigens nochmal zur Erinnerung für unsere Hörerinnen und Hörer ja auch bei dem bundesweiten Streiktag der Apotheken im Juni ein wichtiges Thema. 86% aller Apotheken in Deutschland haben an dem Tag geschlossen, um damit ein Zeichen zu setzen.
Ja, wir haben uns auch beteiligt. beteiligt mit beiden Apotheken. Es ging dabei allerdings nicht nur um die Kosten, aber natürlich auch.
Was ist denn das Problem bei den Kosten?
Also klar, wie alle anderen Wirtschaftszweige auch, kämpfen wir natürlich mit steigenden Kosten, also die gestiegenen Energiepreise, hohe Inflation, auch steigende Löhne. Aber anders als in anderen Branchen gibt es natürlich bei uns die Besonderheit, dass die Vergütung für Apotheken auf einheitlichen Honoraren gemäß der Arzneimittelpreisverordnung für die Abgabe von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln basiert. Die machen, wie ich schon gesagt habe, ungefähr 80% des Umsatzes aus. Die Apotheken erhalten pro abgegebener Packung einen Festzuschlag von der Krankenkasse für die Abgabe dieses Arzneimittels. Der wiederum wird allerdings dann wieder um einen sogenannten Apothekenabschlag reduziert. Klingt sehr kompliziert, das ist auch sehr kompliziert. Tatsache ist jedenfalls, insgesamt erlebt unser Apothekenhonorar schon quasi 2 Jahrzehnte einen permanenten Stillstand. Und nicht nur das, seit dem Frühjahr müssen wir sogar einen erhöhten Rabatt an die Krankenkasse bezahlen. Mit der Erhöhung des Apothekenabschlags wird seit dem Frühjahr jede Apotheke mit 600 Euro zusätzlich im Monat belastet. Wenn man das bundesweit rechnet, sind das 115 Millionen Euro mehr Belastung für die Apotheken.
Okay, das ist natürlich Geld, das sie dann nicht mehr in die Sicherung der Versorgung oder in die Nachwuchsgewinnung investieren können.
Genau. Und natürlich sind in dieser Zeit auch wieder Löhne und die Inflation stärker gestiegen und natürlich auch Energiekosten. Das heißt, am Ende bleibt immer weniger übrig und die Gewinnmargen sind bedenklich gesunken.
Welche Folgen hat das denn für die Apotheken?
Naja, wie jedes Unternehmen auch, benötigen Apotheken Gewinne, um natürlich investieren zu können, um die Apotheken zu modernisieren oder auch an neue Gesetzgebungen anzupassen. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich Schwierigkeiten, die Kosten zu senken. Wir können nicht den Personalstamm reduzieren oder wie andere Geschäfte mal ebenso die Öffnungszeiten anpassen. Denn Gesundheit ist schließlich beratungsintensiv. Und es bindet enorm viel Zeit und Kraft, die Kundinnen und Kunden engagiert und bestmöglich zu beraten, vor allem in Zeiten der dramatischen Lieferengpässe. Die steigende Bürokratie, die kommt natürlich noch erschwerend dazu, was auch wieder viele Kapazitäten benötigt.
Das ist natürlich eine schwierige Gemengelage. Wie gehen denn die Apotheken damit um nach Ihrer Beobachtung?
Also vereinfacht könnte man sagen, auf dreierlei Weise. Also viele Kollegen und Kolleginnen machen einfach weiter. Andere Apotheken versuchen, Innovationspotenziale zu identifizieren oder die Prozessabläufe noch mehr zu optimieren. Und wenn das aber auch nicht reicht, müssen hier unter Umständen auch Serviceleistungen eingeschränkt oder auch die Öffnungszeiten eingeschränkt werden.
Und die dritte Gruppe, die Sie angesprochen haben?
Die gibt auf. Das heißt, da schließen die Apotheken. Die Medienschlagzeilen vom Apothekensterben treffen ja durchaus zu, wenn man sich mal die Zahlen anschaut. Wir haben zurzeit unter 18.000 Apotheken in Deutschland und das sind fast 4.000 weniger als noch vor 20 Jahren. Und der niedrigste Stand seit über 40 Jahren. Das ist schon ein trauriger Rekord. Das macht mir echt Sorgen für die Patientenversorgung in Deutschland. Und wenn Apothekerinnen und Apotheker ins Rentenalter kommen und die Apotheke abgeben möchten an Nachfolger, dann wird es wirklich schwierig, jemanden dafür begeistern zu können. Es gibt zwar genügend Pharmaziestudierende, aber die wollen lieber in die Industrie, ins Krankenhaus, in die Behörde gehen.
Das heißt, Apotheke, Apothekerin ist kein Traumberuf mehr?
Ich glaube, die Selbstständigkeit schreckt viele ab, einfach auch durch die enormen privaten finanziellen Verpflichtungen, die man eingeht. Und deswegen haben Apotheken es immer schwerer, geeignete Nachfolger oder Nachfolgerinnen zu finden.
Und das erklärt dann den Rückgang?
Das erklärt den Rückgang in den Apothekenzahlen, genau.
Gefährdet das denn nicht die Versorgung der Bevölkerung mit Medikamenten? Insbesondere in ländlichen Regionen könnte es doch durchaus zum Problem werden, wenn die Wege bis zur nächsten Apotheke länger werden. Da braucht es doch sicherlich Kampagnen vergleichbar mit der Anwerbung von Landärztinnen und Landärzten.
Also noch ist die Versorgung der Bevölkerung mit Medikamenten gesichert, aber man kann natürlich nicht genau sagen, wie lange das noch gut geht. In Thüringen zum Beispiel hat der ansässige Apothekerverband mit der Landesregierung schon ein Förderprogramm aufgelegt für die Gründung und Übernahme von Apotheken im ländlichen Raum. Wir im Bonner Raum sind vielleicht noch ganz gut versorgt, aber wenn man schon Richtung Eifel oder Niederrhein schaut, dann werden die Wege zu den Apotheken und zur Arzneimittelversorgung schon verdammt lang für Patienten und Patientinnen. Und da habe ich noch nicht von den Entfernungen zwischen Notdienstapotheken gesprochen.
Apropos Versorgungssicherheit, eine weitere große Herausforderung für die Apotheken sind die haben wir eben auch schon mal erwähnt, das Wort haben wir schon gehört, die Lieferengpässe bei wichtigen Medikamenten. Das begann schon vor Corona, hat sich aber während der Pandemie nochmal deutlich verstärkt. Vergangenen Herbst und Winter, das haben viele unserer Hörerinnen und Hörer vielleicht auch selbst mitbekommen oder gar am eigenen Leib erlebt, ist es dann richtig massiv geworden.
So ist es leider. Zwischenzeitlich fehlten Zäpfchen für Säuglinge, Hustensäfte für Kinder und Antibiotikasäfte für Kinder. Und was man sich in Deutschland wirklich auf der Zunge zergehen lassen muss, wir haben im Januar 90.000 Ibuprofensäfte aus der Ukraine importiert, also aus einem von Krieg betroffenen Land.
Puh, das ist tatsächlich bitter. Was sind denn Ihrer Meinung nach die Gründe für die Lieferengpässe bei so wichtigen Medikamenten?
Also in Gesprächen mit Pharmaherstellern und Großhandel werden vielfältige Gründe genannt. Da sind zum Beispiel fehlendes Papier für Beipackzettel und Umkarton ein Thema, fehlende Alufolie zum Verschweißen der Blister, auch fehlendes Plastikgranulat zur Herstellung von Nasenspray-Aufsätzen, eventuell auch als Konsequenz der gestiegenen Energiekosten. Dann kann es natürlich immer zu Rohstoffmangel kommen, sei es, dass eine Firma in Indien oder China ein Audit nicht bestanden hat oder eine Havarie vorgefallen ist. Und die Schwierigkeiten in den Lieferketten, die bestehen natürlich nach wie vor durch gesperrte Häfen oder Engpässe auf den Seewegen. Und natürlich wurden durch Corona auch die Produktionskapazitäten abgebaut, weil die Nachfrage geringer war. Es gibt auch den Fall, dass Herstellerländer die Ausfuhrmengen bestimmter Wirkstoffe reduzieren, weil der Bedarf im eigenen Land gerade so hoch ist. Und ein wichtiger Punkt natürlich auch, dass in Deutschland für manche Arzneimittel einfach niedrigere Preise bezahlt werden im Vergleich zum Ausland und deswegen das Ausland bevorzugt beliefert wird.
Wie gehen denn die Apotheken mit diesen vielfältigen Problemen um?
Das ist natürlich emotional eine Riesenherausforderung, weil wir immer wieder erleben, wie groß die Sorge bei unseren Patientinnen und Patienten ist, die dringend auf ein Medikament angewiesen sind. Das ist ja auch völlig verständlich. Oder wenn eine besorgte Mutter mit fieberndem Kind im Auto sitzt und sagt, ich war jetzt schon bei 10 Apotheken und keiner hat den Antibiotikasaft für mein Kind. Was soll ich denn jetzt tun? Dann ist es natürlich für uns eine zeitliche Herausforderung. Wir müssen immer wieder mit Arztpraxen telefonieren, um Alternativen zu erfragen oder erklären, dass wir eine kleinere Packungsgröße abgegeben haben als verordnet, dass der Patient deswegen auch schneller wieder in die Praxis kommt. Das ist natürlich mittwochs und freitags nachmittags ein Ding der Unmöglichkeit, weil dann die Praxen geschlossen haben. Man ist natürlich mit Kollegen aus anderen Apotheken im Gespräch, ob da vielleicht noch was im Lager ist. Mit dem Großhandel spricht man sowieso auch.
Und das geht all Ihren Kolleginnen und Kollegen so in den Apotheken?
Das geht allen Kollegen und Kolleginnen in ganz Deutschland so. Und außerdem steigt natürlich die Beratungsintensität bei den Patienten und Patientinnen, warum wir sie jetzt mit dem Arzneimittel versorgen oder warum jetzt eine Änderung vonnöten ist.
Und dann haben wir noch über die wirtschaftlichen Folgen gar nicht gesprochen, die sich daraus ergeben.
Das stimmt. Also der Aufwand pro Patient und Patientin nimmt natürlich enorm zu, ohne dass die Krankenkassen oder der Staat diesen zeitlichen Aufwand bezahlen. Nach Berechnungen der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände beträgt der jährliche Gesamtstundenaufwand für das Management von Lieferengpässen rund 5,6 Millionen Stunden in den Apotheken. Das sind Kosten bzw. Verluste in Höhe von 425 Millionen Euro für unsere Branche oder mindestens 21 Euro pro nicht lieferbarem Arzneimittel. Stattdessen bekommen wir von der Bundesregierung 50 Cent für jedes nicht lieferbare Arzneimittel. Das empfinden meine Kolleginnen und Kollegen für die Arbeit, die wir da leisten, eine wirkliche Frechheit. Und zum anderen steigt natürlich auch unser Risiko beträchtlich.
Inwiefern? Erklären Sie das ein bisschen bitte.
Naja, der Apothekenmarkt ist extrem reguliert und auch extrem kompliziert. Die Krankenkassen haben mit bestimmten Herstellern Rabattverträge abgeschlossen. Das heißt, die Krankenkasse gibt vor, welches Medikament von welchem Hersteller für den Patienten abgegeben werden dürfen. Damit ersparen die Apotheken den Krankenkassen jedes Jahr um die 5 Milliarden Euro. Die Lieferengpässe stellen uns natürlich jetzt und unsere Lagerhaltung vor logistische und finanzielle Herausforderungen. Denn wenn das verschriebene Medikament nicht verfügbar ist, müssen wir das aufwendig nachweisen im Fall der Fälle, weil das Alternativprodukt, das vielleicht auch noch teurer ist, im schlimmsten Fall nicht vollständig abgerechnet werden kann.
Okay, da entsteht dann ein immenser bürokratischer Zusatzaufwand. Das hatten Sie ja eingangs auch schon mal genannt, das Stichwort.
Genau, ein extremer Zusatzaufwand, weil wir im Zweifel dann Monate später erklären müssen, müssen, warum zum Stichtag X das rabattierte Arzneimittel nicht lieferbar war und auch kein preisgünstiges. Das führt zum Teil bei Kollegen zu 50-seitigen Ausdrucken aus der Warenwirtschaft, dass es wirklich nicht lieferbar war.
Jetzt könnte man ja hoffen und vermuten, dass es diesen Winter nicht ganz so schlimm wird. Es gab nämlich im September ein Gespräch des Bundesgesundheitsministers mit Vertretern und Vertretern aus Pharmabranche, Apotheken und Ärzteschaft in Berlin. Da ging es darum, miteinander zu klären, wie sich die Versorgungslage denn wohl verbessern ließe. Andererseits mussten wir aber auch die Nachricht hören, dass es eine Dringlichkeitsliste des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte gibt. Die umfasst offenbar 30 Präparate für Kinder, die mit höchster Priorität beschafft werden sollten. Vielleicht ist das Alarmismus, vielleicht werden die Engpässe bei Kindern und anderen Medikamenten chronisch.
Also nach dem, was ich jeden Tag sehe, haben sich die Lieferengpässe nicht aufgelöst, sondern es fallen eigentlich im Gegenteil immer mehr Wirkstoffe aus. Die Situation ist wirklich dramatisch. Also wenn ich mir jetzt die Kindermedikamente anschaue, Antibiotikasäfte für Kinder sind immer noch nicht vollumfänglich lieferbar. Es ist schon fast Glückssache, wenn was lieferbar ist. Und das wird im Winter auf jeden Fall wieder problematisch werden. Einfach, dann sind ganz viele krank, dann steigt die Nachfrage und dann werden wir auch wieder leider nicht genügend Säfte vorrätig haben können.
Das heißt, der Druck auf die Apotheken steigt damit auch wieder und Sie stehen wieder da und müssen den Patientinnen und Patienten erklären, was sie in so einer Engpasssituation für sie tun können.
Genau, dann sind wir wieder wie letztes Jahr damit beschäftigt, mit Großhandel und Pharmaherstellern Lieferfähigkeiten abzufragen, mit den Ärzten zu telefonieren, ob wir Alternativen abgeben können, die wir im Lager haben, mit Kollegen sprechen, natürlich auch in Zusammenarbeit mit den Eltern kreativ werden, ob vielleicht das Kind doch schon alt genug ist, Tabletten in irgendeiner Weise einzunehmen und deswegen ein Saft vielleicht dann doch nicht gebraucht wird.
Jetzt können Sie natürlich andererseits auch ein bisschen optimistisch auf diesen Herbst blicken, weil sich ja erstmals ein zusätzliches und neues Betätigungsfeld für die Apotheken auftut und damit auch eine neue Einnahmequelle.
Genau, also ab diesem Herbst dürfen die Apotheken weiter impfen, vor allem natürlich gegen Grippe, aber auch gegen Corona. Das ist natürlich für uns Apotheker und Apothekerinnen sehr schön, denn wir können das und es passt zu uns. Wir können damit sehr gut das Impfangebot der Ärzte ergänzen und einen niedrigschwelligen Zugang zu Impfungen geben. Das ist natürlich vor allem für die Menschen wichtig, die sich schützen möchten und die brauchen dafür im Prinzip jetzt keinen Termin beim Arzt mehr, sondern sie können sich in einer Apotheke impfen.
Und da geht es dann in der Regel direkt?
Da geht es natürlich nach Terminabsprache auch direkt. Letztendlich wird das Impfangebot ja nicht von allen Apotheken angeboten, sondern das ist ja eine freiwillige Entscheidung für jede Apotheke mitzumachen. Man muss bestimmte räumliche Voraussetzungen haben, man muss eine entsprechende Fortbildung gemacht haben, sodass man sich im Vorfeld bei seiner Apotheke erkundigen kann, ob die beim Impfen mitmachen oder nicht. Also im Apothekerverband Nordrhein schätzen wir, dass unsere Mitglieder mit ungefähr 14% von 2000 Apotheken beim Impfen dabei sind.
Wie sieht es mit Ihnen aus?
Ja, hier in Pützchen werden wir auch impfen.
Und freuen Sie sich auf die neue Dienstleistung?
Ja, auf jeden Fall. Das Ganze geht ja auf ein Modellprojekt zurück, das der Apothekerverband Nordrhein damals initiiert hatte und auch Modellregion war vor 2 Jahren, bevor es nun bundesweit ausgerollt wurde. Und ich bin dafür sehr dankbar, denn ich finde, das Impfen passt gut zu den Apotheken. Im Ausland ist es ja schon gang und gäbe, in England oder in Frankreich, dass die Apotheker impfen. Und deswegen finde ich das sehr gut. Die Patienten kommen da auch gerne zu uns, sie vertrauen uns. Und natürlich können wir damit das Impfangebot der Ärzte ergänzen, dass sich einfach unterm Strich mehr Leute impfen lassen.
Jetzt haben wir ja sehr viel über die unterschiedlichen Herausforderungen gesprochen, mit denen sich die Apotheken akut konfrontiert sehen und am Beispiel des Impfens auch über neue Chancen, die sich ergeben. Jetzt ist es ja insgesamt so, dass sich die Apotheken wie andere Bereiche der Wirtschaft und Gesellschaft ja auch inmitten einer ganz vielfältigen Transformation finden. Können Sie dazu vielleicht ein bisschen was sagen?
Also wir müssen uns auf jeden Fall wandeln, um natürlich auch wettbewerbsfähig zu bleiben. Aber wir möchten uns natürlich auch wandeln. Klar, die Apotheken sind und werden auch immer noch digitaler und bieten auch neue Dienstleistungen an, wie zum Beispiel das Impfen. Aber auch unsere pharmazeutische Kompetenz wird jetzt auch wieder in den Vordergrund kommen. Wir dürfen verschiedene pharmazeutische Dienstleistungen anbieten. Wir können bei der Krankenkasse zum Beispiel die standardisierte Blutdruckmessung abrechnen oder die Einweisung in die Inhalationstechnik. Wir können eine Medikationsberatung durchführen bei Patienten und Patientinnen, die mehrere andere Arzneimittel einnehmen, um auf Doppelmedikation zu prüfen, Interaktionen oder auch Anwendungsprobleme zu klären, die Therapietreue zu verbessern, unterm Strich, um die Arzneimitteltherapie sicherer und damit auch effektiver zu machen. Außerdem können spezialisierte Apotheken auch bei der oralen Krebstherapie oder bei der Organtransplantation eine Beratung anbieten, weil das sind natürlich sehr komplexe Therapien, die eine spezialisierte Aufklärung brauchen, damit die Patienten auch bei der Therapie dabei bleiben, über die Nebenwirkungen aufgeklärt werden, damit diese Therapie natürlich auch effektiv ist.
Dann habe ich gelernt, dass Sie auch Videosprechstunden anbieten können, dürfen oder vielleicht auch schon das tun.
Genau, das ist das Stichwort Telepharmazie, dass in Apotheken Videosprechstunden angeboten werden können. Dazu wird im Prinzip im Erstgespräch in der Apotheke vor Ort mit dem Patienten oder der Patientin besprochen, über welches Programm die Beratung stattfinden soll, denn Patient und Patientin müssen natürlich technisch auch entsprechend ausgestattet sein. Und dann kann man einen Termin vereinbaren und dann können die Apotheken die Patienten und Patientinnen über die Telepharmazie auch zu Hause beraten und versorgen.
Okay, das hört sich ja ganz so an, als würden Sie sich im Grunde auch so ein Stück weit wandeln in so eine, ja, fast schon in Richtung eines Gesundheitszentrum.
Ja, genau, das haben Sie gut beschrieben. Also ich finde schon, die Apotheke der Zukunft ist wirklich eine Art Gesundheitszentrum mit zahlreichen Dienstleistungen und natürlich auch vielen digitalen Kontakt- und Bestellmöglichkeiten. Das finde ich gut.
Trotzdem gibt es ja aber eine zunehmende Konkurrenz von Online-Apotheken. Wie behaupten sich denn die stationären Apotheken dagegen und müssten Sie das Internet, also Sie haben es eben ein bisschen schon angesprochen, trotzdem nochmal die Nachfrage nicht viel stärker noch als Vertriebskanal nutzen?
Also die Apotheken nutzen in vielfältiger Weise schon das Internet, zum Beispiel indem Online-Bestellmöglichkeiten angeboten werden, sei es über Homepages oder über diverse Apps, die zum Teil auch mit einer Chat-Funktion ausgestattet werden. Manche Apotheken bieten auch Online-Shops an, in denen das Medikament direkt vor Ort bestellt werden kann, oder die Apps sind im Prinzip mit der Warenwirtschaft oder mit dem Lager verbunden, dass man über die App direkt schon die Rückmeldung kriegt, ob es vorrätig ist oder nicht. Und durch die regelmäßigen Belieferungen am Tag sind wir somit sehr, sehr schnell in der Versorgung der Patienten und Patientinnen.
Wie sieht es denn eigentlich mit der vielbeschworenen Generation Z aus, also den Jugendlichen und jungen Erwachsenen? Kommen die überhaupt noch in die Apotheken? Und wenn nicht, oder wenn es zumindest, wenn sie beobachten, dass es abnimmt, wie müsste denn eine Apotheke beschaffen sein, um auch für junge Zielgruppen attraktiv zu sein?
Also die junge Generation kommt auf jeden Fall auch in die Apotheken und nutzt natürlich auch gerne die Online-Möglichkeiten für Bestellungen oder Medikamentenanfragen. Und dabei ist natürlich die Schnelligkeit im Bestellwesen für uns ein großer Vorteil und sorgt auch immer für Anerkennung, wenn wir die Medikamente innerhalb weniger Stunden besorgen können oder zum Beispiel, wenn am frühen Nachmittag angerufen wird, wir sagen können, ja, wir können Sie auch gerne mit dem Boten heute Abend vorbeibringen. Es wird aber auch Wert auf das persönliche Gespräch gelegt, da sich dann im Internet doch nicht alle Fragen beantworten lassen oder zum Teil gegensätzliche Meinungen verbreitet sind. Und dafür sind wir auch für die jungen Leute da und werden auch genutzt, um da niederschwellig zu allen Gesundheitsthemen zu beraten.
Das heißt, rückgehende Kundenzahlen oder Zielgruppen, die Sie nicht mehr ansprechen, sind zumindest kein Problem, mit dem sich Apotheken herumschlagen müssen.
Also im Moment würde ich das eher nicht sehen. Und letztendlich weiß jeder in Deutschland auch, dass man bei uns die Beratung kriegt, die man braucht oder auch einfach die Zeit hat, um bestimmte Themen zu besprechen, wo vielleicht beim Arzt dann nicht mehr so viel Zeit
wird. Das ist doch vielleicht ein ganz schönes Schlusswort, Frau Dr. Freischlatt. Dann würde ich sagen, damit geht unsere Podcast-Folge für dieses Mal zu Ende. Ich danke Ihnen sehr, dass ich bei Ihnen sein konnte und dass Sie sich so viel Zeit für unser Gespräch genommen haben.
Vielen Dank, Herr Schmitz, für die Möglichkeit, hier bei dem Podcast mitzumachen.
Auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich für Ihr Interesse. Ich bin Lothar Schmitz und hoffe, dass diese Podcast-Folge Ihnen gefallen hat. Bei Fragen rund um die Branche der Gesundheitswirtschaft, auch wenn es zum Beispiel um Ausbildung oder Nachfolge geht, hilft Ihnen gerne Ihre örtliche Industrie- und Handelskammer. Hier ist das die IHK Bonn-Rhein-Sieg. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Das war Unternehmen Zukunft, der Podcast der IHK Bonn-Rhein-Sieg. Mehr Informationen zu diesem und anderen Themen finden Sie unter www.ihk-bonn.de.